Herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Das Thema für diese Woche lautet: Wähle das Leben. Lieber Zuhörer, ich wünsche dir gottesreichen Segen.
Ich begrüße alle, die wiederum mit uns studieren wollen. Wir haben das Thema Wähle das Leben. Es ist ein Thema, in dem tatsächlich uns klargemacht wird, wie wir tatsächlich ausschlaggebend uns aussuchen sollen, wie es für unser Leben grundsätzlich weitergeht. Ich begrüße hier meine lieben Kollegen Miriam und René und Samuel und Christian. Und ich freue mich, dass wir das gemeinsam jetzt machen werden. Mit der Hilfe Gottes wollen wir dieses Thema lebendig selber auch erfahren. Lasst uns gemeinsam beten. Unser teurer Gott, ich danke dir, dass du uns an diesem Sabbat erneut die Möglichkeit schenkst, dass wir mit deinem Wort konfrontiert werden. Und wir bitten dich, Herr, lass es in einer Weise geschehen, dass es in uns nachwirkt, dass wir es nicht leicht wieder vergessen und dass es uns bewegt und auch bestimmt in unserem Leben. Amen.
Amen. Amen.
Wähle das Leben, heißt es hier. Und ich bitte euch, dass wir anfangen damit, dass wir einen Text lesen. Und zwar ist das der Zentraltext unserer heutigen Betrachtung im 5. Buch Mose, im 30. Kapitel. Und dort lesen wir. Und vielleicht machen wir das so, dass wir in der Runde so uns ein bisschen abwechseln und dann diese Verse lesen. Ich möchte das Kapitel haben von Vers 1 bis Vers 20. Das ist das ganze Kapitel. Und vielleicht kannst du, Christian, anfangen.
Ja, ist gut. Wenn nun dies alles über dich kommt, es sei der Segen oder der Fluch, den ich dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen nimmst, wenn du unter den Heiden bist, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat, und du dich bekehrst zu dem Herrn, deinem Gott, dass du seiner Stimme gehorchst, du und deine Kinder, von ganzem Herzen und von ganzer Seele in allem, was ich dir heute gebiete, so wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstreut hat. Wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. Und du wirst es einnehmen. Und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als deine Väter waren.
Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, dein Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, damit du am Leben bleibst. Und der Herr, dein Gott, wird alle diese Flüche auf deine Feinde und auf alle deine Hasser legen, die dich verfolgen. Und du wirst umkehren und die Stimme des Herrn gehorchen und wirst alle seine Gebote tun, die ich dir heute gebiete. Und der Herr, dein Gott, wird dir Überfluss geben bei allem Werk deiner Hand, an der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Landes zum Wohlergehen. Denn der Herr wird sich wieder über dich freuen zum Guten, so wie er sich über deine Väter gefreut hat. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst, um seine Gebote und seine Satzungen zu halten, die in diesem Buch des Gesetzes geschrieben sind, wenn du umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Ja.
Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns zum Himmel fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Sondern das Wort ist sehr nah bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, sodass du es tun kannst. Siehe, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt, den Tod und das Böse.
Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen hältst, damit du lebst und dich mehrst. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Wenn sich aber dein Herz abwendet und du nicht gehorchst, sondern dich verführen lässt, andere Götter anzubeten und ihnen zu dienen, so verkündige ich euch heute, dass ihr gewiss umkommen und nicht lange leben werdet in dem Land, in das du über den Jordan ziehst, damit du dorthin kommst und es in Besitz nimmst. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, so erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. Indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst, denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat.
Mhm. Dankeschön. Wir haben hier also ein Kapitel lang eine sich immer wieder wiederholende, ein Wahlangebot, könnte man sagen. Es ist ein interessantes Wahlangebot, nicht? Die Wahl ist ja entsetzlich schwer, wenn man das so hört. Entweder Leben oder Tod. Anscheinend ist das aber doch etwas, was gewählt werden muss. Es ist nicht selbstverständlich, nicht wahr? Und meine erste Frage geht jetzt dahin, dass ich sage, ist das hier einzigartig, so in 5. Mose Kapitel 30, dass wir so eine Darstellung haben, entweder oder kommt das in der Bibel öfter vor? Oder ist das ein Grundtenor, der sowieso dauernd da ist? Wie seht ihr das?
Ich denke, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Wir haben am Anfang die Entscheidung am Baum der Erkenntnis. Wo sie sich entscheiden können, nehme ich jetzt die Frucht oder nehme ich nicht. Und ganz zum Schluss der Bibel habe ich es auch wieder, da wird vom Gericht geschildert. Und das implementiert, dass davor eine Entscheidung notwendig war. Also irgendwas ist da passiert. Also vom Anfang des Buches bis zum Ende der Bibel haben wir eigentlich das grundlegend irgendwie durch.
Wieso wählen Menschen den Tod? Da müsste man denken, das macht doch keiner, oder?
Also wenn du vor dem Abgrund stehst und du wirst gefragt, ob du einen Schritt nach vorne gehen möchtest oder lieber einen Schritt zurück, ich glaube, da ist die Antwort klar. Da wird jeder einen Schritt zurückgehen, wenn er nicht gerade lebensmüde ist. Aber es ist ja hier dieser Weg, der Weg in den Tod, doch in einem gewissen Maße auch attraktiv. Es geht hier um den Götzendienst mit gewissen Ritualen, einem gewissen Kult, der durchaus anziehend sein konnte. Die Musik, das, was man gegessen hat, vielleicht auch verbunden mit sexueller Ausschweifung, vielleicht verbunden mit Geld, das man verdienen konnte auch dabei. Das war jetzt nicht nur unattraktiv. Und es ist auch nicht so gewesen, dass man sofort gestorben ist. Und da denke ich an einen anderen Vers, in Prediger 8, Vers 11, weil das Urteil über böses Tun nicht so gleich ergeht, wie das Menschenherz voll Begier, Böses zu tun. Ich glaube, diese zeitliche Verzögerung von meinem negativen Handeln zu der negativen Folge ist für uns Menschen manchmal zu lang. Mhm. Und so scheint es nicht so, als wäre das der Tod, den ich da wähle.
Das heißt also, ich wähle den Tod, weiß es aber nicht.
Ja.
Das wäre sozusagen die Antwort. Ich wähle den Tod, aber ich weiß es nicht wirklich. Es wird mir nicht bewusst in der Form. Was zweifellos, wenn du die Geschichte vom Garten Eden erwähnt hast, Samuel, dort ganz gewiss so gewesen ist, nicht? Also wenn wir sagen, dort hat sich der Mensch entschieden, für den Tod eben Satan nachzufolgen und nicht Gott, dann müssen wir dazu sagen, sie haben es aber eigentlich nicht verstanden. Oder vielleicht verstanden, aber anders gedacht.
Oder es ist auch die Frage, was ist wahr und wem glaube ich?
Ja, ja.
Also glaube ich der Schlange oder glaube ich Gott? Oder glaube ich Noah, der gesagt hat, es wird eine Sintflut kommen, oder mache ich so weiter wie bisher und gehe davon aus, dass es nicht passieren wird?
Ja.
Das ist die Frage auch heute letztlich, bei den vielen Angeboten, die Menschen haben.
Also wir kommen schon drauf, dass die den Tod wählen, das nicht so tun, indem sie sagen, wir lieben den Tod.
Mhm. Jesus bringt ja die Leute auch immer wieder zur Entscheidung und er fragt ja, wer sein Leben erhalten möchte, der wird es verlieren. Also das heißt, das Leben, dass sich diese Menschen dann vorstellen, muss eine bestimmte Attraktivität haben, ja, dass sie sich dafür entscheiden,
ja,
das richtige Leben dann sozusagen zu verlieren.
Mhm. Wenn ich da gerade nochmal zurückgehen darf, auch in das Paradies. Wir haben da zwei Bäume, die ganz klar für Leben oder Tod stehen. Mhm. Beide stehen in der Mitte des Gartens, nah beieinander. Und ich glaube, es geht uns manchmal auch so, dass die Entscheidungen, die wir zu treffen haben, scheinbar nur geringfügig unterschiedlich sind. Das den einen, du hast einen anderen Weg, da gibt es gewisse Differenzen, aber so groß erscheinen sie uns nicht. Und dann haben wir vielleicht noch eine Schlange auf dem einen Baum, bildlich gesprochen, die uns weismachen möchte, was Gott gesagt hat, das meint er nicht wirklich so. Ja, er hat davon geredet, dass ihr sterben werdet, aber das wird nicht wirklich passieren. Wie oft geht uns das auch so? Wir werden vielleicht, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Kindheit, gewarnt von den Eltern vor irgendetwas. Mhm. Und man sagt sich dann so in jugendlichem Übermut, so wild wird das nicht.
So schlimm wird es nicht.
Es geht schon. Ja. Ja? Und ich glaube, das ist hier nicht anders. Es ist einfach, was du gesagt hast, Christian, die Frage, glaube ich, dass Gott das ernst meint? Glaube ich, dass er ernst macht? Glaube ich wirklich, dass er am Ende, so wie bei Israel, das durchzieht und schickt sie in die Gefangenschaft? Und ich glaube, dass viele Israeliten sich weisgemacht haben, der hat sich so viel Mühe gegeben, uns hier rauszuführen nach Kanaan. Er wird doch nicht zulassen, dass wir von hier wieder weggebracht werden. Was bedeutet das auch für eine Schmach für diesen Gott? Das wird schon nicht passieren. Und bis zuletzt halten sie fest an diesem Irrglauben, dass Gott das nicht zulassen wird, obwohl er es anders gesagt hat.
Es ist ja nichts passiert, das er nicht vorhergesagt hätte. Ja. Nicht? Auch wenn dann was ganz, ganz Furchtbares gekommen ist, das Volk hat es im Vorhinein eigentlich immer wissen können. Gott hat ihnen gesagt, was kommen wird. Mhm. Und gut. Gut, ich lade euch ein, gehen wir in dieses Kapitel jetzt rein und schauen uns das an. Legen wir es so richtig aus. Ja? Mhm. Ich schlage vor, dass der erste Abschnitt, über den wir nachdenken, die Verse 1 bis 6 sind. Ja, 6 ist so ein schöner Schluss, nicht, wo es nochmal von der Beschneidung des Herzens die Rede ist. Mhm. Und fangen wir an, das zu erklären. Ich gebe euch das Wort. Also wer immer sich jetzt berufen fühlt, legt los.
Also ich, das Wahlthema, was wir jetzt gerade hatten, ja, das wird ja hier schon auch wieder deutlich. Den Segen und den Fluch im Vers 1, den Segen und den Fluch, den ich dir vorgelegt habe.
Wo hat er denn das vorgelegt? Ist uns das alles bewusst? Mhm.
Gerade vorher, Kapitel 28, 29, genau. Länge mal breiter. Also keiner konnte sagen, er wüsste nicht detailliert, was kennen.
Genau, also die Segen-Fluch-Geschichten, die kommen alle so ab Kapitel 28. Mhm. Da geht's los, 29, und jetzt fasst er das zusammen. Die Segen und den Fluch, den ich dir vorgelegt habe. Bitte, Samuel. Ah, du warst schon durch. Entschuldigung, ich dachte, ich hätte dich unterbrochen.
Warte, nee, passt schon. Okay. Ja, eigentlich setzt Gott jetzt noch einen drauf. Er sagt, für den Fall, dass ihr den Fluch wählt und den Tod wählt, dann gebe ich euch noch eine Chance. Wenn du doch, obwohl du den Fluch zunächst gewählt hast, doch noch an den Punkt kommst, wo du umkehren möchtest, wo du dich bekehren wirst, Vers 2, wenn du gehorchen wirst, wenn du von ganzem Herzen und von ganzer Seele umkehrst, dann hast du immer noch die Chance und ich werde deine Gefangenschaft wenden, ich würde dich wieder sammeln, Vers 3, und der Segen kann dann trotzdem noch wirksam werden.
Wo hat sich das denn erfüllt? Ich meine, das ist ja fast eine Prophezeiung. Wie hat sich denn das erfüllt in der Geschichte des Volkes Israel?
Ja, es ist bei Daniel. In der Gefangenschaft.
In der babylonischen Gefangenschaft, genau. Was ja auch der Grund ist, warum für so manche Bibelwissenschaftler das Deuteronomium praktisch erst in Babylon entstanden sein kann.
Mhm. Gerade weil es so detailliert ist.
Weil es so drauf eingeht und weil das ist ja ein direkter Hinweis darauf, es wird so etwas Furchtbares kommen wie eine Gefangenschaft und die wird Gott wieder wenden und wenn sie sich bekehren, wird er sie wieder zurückholen. Und diese Rückholung, die hier schon angedeutet wird, wenn wir es nehmen, wie es die Bibel darstellt, dann haben wir das Buch Deuteronomium um ungefähr 1410. 1410 vor Christus. Mhm. Und dann redet er von etwas, was praktisch 605, das heißt also 800 Jahre später in der Gefangenschaft, fast 900 Jahre später
fast
in der
Rückkehr ja,
sein wird. Also da reden wir von einer sehr, sehr langen Zeit, nicht? Wo Gott praktisch vorausblickt. Nicht? Mhm. Das ist schon sehr interessant an der Stelle, finde ich.
Mhm. Ja. Und es wird Mose ja auch gesagt, dass das Ganze nicht nur eine Wenn-Dann-Option ist, sondern es wird so kommen. Mose, bevor er stirbt, wird es noch mitgeteilt, in der Vision ja auch gezeigt, wie das Volk sich versündigt, dass sie jetzt schon mit diesen Gedanken umgehen, dass sie jetzt im Herzen eigentlich schon den Götzen angehören und so manches an Götzendienst ja auch schon betrieben haben in der Wüste und dass es definitiv kommt. Und wenn ich mir das so ansehe, Gott gibt sich so viel Mühe, führt sie raus aus Ägypten, führt sie 40 Jahre durch die Wüste, klärt sie auf über das, was kommen wird in der Zukunft und er weiß, sie werden trotzdem diesen Weg gehen. Also das ist ein Punkt erreicht, wo ich mir als Mensch sage, dann gebe ich doch auf und wähle mir gleich ein anderes Volk.
Also der Mose muss ja da mit ganz traurigen Gedanken am Ende gekämpft haben, nicht? Mhm. Wo er so sein Leben auch
so viel Mühe vergebens letztlich dann, ja.
Und, ja. Gut, das wären die ersten drei Verse. Machen wir weiter vom Vers 4 weg. Mhm.
Ja, also ich sehe hier nicht nur das Volk Israel drin, das sehe ich auch. Ich sehe im Prinzip, also Vers 4 betont er das dann nochmal. Also,
ja, 4 und 5 ist die Rückkehr.
Genau, also selbst wenn du extrem weit, weit weg bist, wenn du dich extrem versündigt hast, Schuld auf dich genommen hast, du wirst niemals weit genug weg sein, als dass du nicht noch umkehren könntest. Also das ist für mich das Gleichnis vom verlorenen Sohn im Alten Testament hier an der Stelle.
Genau.
Oder der Missionsauftrag, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, sie sollen bis an das Ende der Erde gehen. Und das haben wir hier, das haben wir auch bei den Propheten später, die vom Exil sprechen, kurz vor dem Exil und deutlich machen, es wird eine Rückholung geben. Und egal, wie weit ihr zerstreut seid, ich werde es möglich machen, dass ihr zurückkommt. Ich werde dafür sorgen, dass ihr auf Armen getragen werdet zurück in euer Land. Also hier wird die Liebe Gottes zu einem Volk, das derart abtrünnig ist, ganz erstaunlich deutlich.
Wir haben hier im Vers 6 eine interessante Anspielung an Texte, die wir schon kennen. Der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden, das Herz deiner Nachkommen, dass du den Herrn, deinen Gott, liebest von ganzem Herzen, von ganzer Seele, auf das du leben mögest. Was für ein Text kommt uns in Erinnerung?
Jeremia, Hesekiel, die beide darauf hinweisen, dass die Zeit kommt, wenn ein neuer Bund geschlossen wird. Und die Gebote Gottes in das Herz geschrieben werden, dass man von Herzen dann seinen Bund hält.
Auf der einen Seite also die deuteronomistischen Propheten, die dann das Sagen haben werden zu dieser Zeit. Auf der anderen Seite auch das Schema Israel, nicht? Ich will, dass du den Herrn lieb haben sollst von ganzem Herzen und so weiter. Die Gebote werden in deinem Herzen sein und so. Es geht eigentlich ständig um die Beschneidung des Herzens. Die Idee, dass sozusagen das Alte Testament oder die jüdische Religion von Haus aus eine trockene Gehorsamsreligion ist oder sei, ist nicht richtig. Ist nicht richtig. Es ist offensichtlich so, dass es Gott immer um die Herzensbekehrung geht, von Anfang an. Deshalb habe ich auch für das Volk Israel keine anderen Heilsbedingungen oder Heilsvorgänge, als wie wir es im Neuen Testament haben. Es ist im Grunde genommen immer das Gleiche. Es geht um eine Herzensbekehrung.
Aber wenn man sich dann anschaut, wenn es sich später erfüllt und sie kommen zurück vom Exil, dann reden wir von wenigen tausend Juden, die zurückgekommen sind. Ja. Wenn man das vergleicht mit der Zahl, die in Gefangenschaft geführt wurde, nehmen wir das Nordreich mit dazu, dann reden wir da vermutlich von 4, 5, vielleicht 6 Millionen Juden, die es mal gewesen sind. Dann ist das unheimlich wenig an Volk, das sich dafür entscheidet, sich wirklich von Herzen Gott hinzugeben.
Es bleiben ja auch viele in der Diaspora.
Ja.
Es kehren ja nicht alle zurück.
Ja. Gut, die muss man auch mit dazu rechnen, die waren ja auch nicht alle komplett abgefallen, aber den Aufruf zurückzukehren, der von Kyros damals kam, der von den Propheten auch kam, der von Gott kam, wurde nicht genügend beherzigt. Und das wirft schon ein eher negatives Licht auf die zurückgeblieben sind, die auch eher das Leben in der Welt, in der sie gerade lebten, wählen, als die Verheißung zu erfüllen und das Land Kanaan erneut in Besitz zu nehmen und jetzt ein besseres Israel aufzubauen.
Gut, machen wir weiter mit den Versen 7 bis 10. Was ist mit den Flüchen? Also das wären die Flüche aus Kapitel 28 und 29. Da mussten sie sich ja aufstellen, nicht? Da wird ja dann gesagt, wenn sie dann da reinkommen, müssen sie sich aufstellen auf den beiden Bergen, Ebal und Garizim, nicht? Und da müssen sie auf der einen Seite die Flüche sagen, auf der anderen Seite die Segnungen. Und das wird hier alles schon angeordnet, dass das so zu geschehen hat. Was passiert mit den Flüchen?
Also die sind nicht aus der Welt. Wenn ich mir Vers 7 ansehe, dann werden die Flüche weiterhin wirksam sein, aber nicht mehr auf dem Volk Gottes, sondern die Feinde werden davon getroffen. Die Feinde werden ja dann die Juden auch nicht gut behandelt haben und damit bekommen sie jetzt ihre Rechnung präsentiert.
Also eigentlich ist es eine Art Einladung zur Bekehrung, die ich hier auch wieder sehe, nicht? So als ob Gott ihnen quasi in den Mund legte, ich hätte das schon gerne so, dass ihr euch bekehrt und dass ich diese ganzen Flüche nicht über euch aussprechen muss, sondern dass sie eure Feinde treffen können. Es ist so ein bisschen diese Logik, die wir in der Bileam-Geschichte auch haben, nicht? Bileam, der bezahlt wird dafür, dass er das Volk verflucht, es aber nicht verfluchen kann, weil es von Gott gesegnet ist. Verflucht sind die Feinde des Volkes Gottes. Und dann kommt eben Bileam auf diese List, ja, damit wir das ändern können, damit der Fluch Gottes sein Volk trifft, müssen wir das Volk in die Rebellion gegen seinen Gott führen. Mhm. Und das haben sie dann auch gemacht und hat ja eine schlimme Aufruhrgeschichte hat sich dann ergeben, im vierten Buch Mose. Und das möchte Gott nicht. Mhm. Gott möchte, dass eigentlich auf sein Volk die Segnungen kommen. Und die Flüche für den Abfall und für das Ungehorsamsein sollten die Feinde des Gottesvolkes treffen. Mhm. Man hört hier fast durch, nicht, wenn er sagt, bitte wählt doch das Leben. Mhm. Wählt doch das Leben.
Und dazu passen ja noch die nächsten Verse, wenn wir jetzt schon Vers 11 und die folgenden sehen. Das ist ja ein einziger Aufruf, Vers 11 bis 14. Es ist doch nicht schwer, er scheint fast zu betteln, dass Israel doch bitte begreift, dass der Weg zum Leben kein schwerer Weg ist. Das Wort ist leicht verständlich, es ist nachvollziehbar und vernünftig, also bitte mach doch, was ich dir sage. Das ist wie ein Vater, der seinem Sohn versucht, so mit der letzten Energie nochmal deutlich zu machen, bitte, bitte, ich meine es doch nur gut mit dir.
Und es erinnert doch eigentlich auch sehr stark an das, was Jesus dann macht im Neuen Testament. Jesus geht ja auch immer wieder mit dem Prinzip hin, kommt zu Gott wieder, kommt zu Gott zurück, kommt zu mir, ich bin der Gesandte. Er hat ja einen großen Anlauf, aber irgendwann dreht sich es dann wieder um. Er kommt auch immer wieder zu dem Punkt, kehrt um, kehrt um.
Ja, wenn man sich die Verben hier anguckt in diesem ganzen Kapitel, auch gerade vielleicht in den ersten 10 Versen, da geht es immer wieder um Umkehr, da geht es immer wieder um Gehorchen, es geht um Tun und Halten. Das wiederholt sich und auch der Gedanke von ganzem Herzen und ganzer Seele kommt in Vers 2 und in Vers 10 vor. Und neben Vers 6, ja, das wirkt für mich schon fast so ein bisschen wie auch eine chiastische Struktur, wo Vers 6 im Mittelpunkt steht, wo noch mal betont wird, dass Gott eigentlich der ist, der sich um sein Volk kümmert und dass Gott ist, der das alles bewirkt. Also selbst den Gehorsam um die Umkehr, das ist auch schon irgendwo das Wirken Gottes. Und es ist ja auch ein neutestamentlicher Gedanke. Natürlich müssen wir als Menschen auch eine Entscheidung treffen, aber irgendwo zieht uns der Heilige Geist, Gott zieht uns zu sich und er tut alles, dass wir dann auch praktisch mit den Füßen irgendwo in den Glauben fallen. Ja. Mhm. Mhm.
Ja, ist euch aufgefallen, diese Gleichlautigkeit in Vers 14? Denn es ist das Wort gar nahe bei dir, heißt es, in deinem Mund und in deinem Herzen, dass du es tust. Das erinnert mich auch nochmal so stark an das Schema Israel. Mhm. Nicht, die Worte werden in deinem Herzen sein. Das heißt also, es ist nicht weit weg von uns. Es ist nicht weit weg von uns und wir mögen es doch bitte tun. Und jetzt, nachdem er diese Darlegung gemacht hat, kommt es zu einem Appell. Das ist jetzt der Rest des Kapitels. Schauen wir uns das an. Was ist das für ein Appell ab Vers 15? Ich habe dir heute vorgelegt, das Leben, das Gute, den Tod, das Böse. Im Sinne von, dass das Leben für uns gut ist, der Tod für uns böse ist, oder dass das Leben der Erfolg des Guten ist und der Tod die Ernte des Bösen?
Mhm. Ja, da ist eine klare Wenn-Dann-Beziehung drin, die sich durch das ganze Kapitel zieht, die auch schon, denke ich, vorher in den Kapiteln war. Und natürlich, wir hatten schon gesagt, dass Gott förmlich darum bettelt, dass das Volk ihm nachfolgt. Und das kommt ja auch in Vers 19 dann nochmal zum Ausdruck. In der Formulierung hier bei Luther heißt es, ich habe das vorgelegt, damit du das Leben erwählst. Mhm. Also es klingt schon so fast, als wenn er sagen will, also deutlicher kann ich es euch nicht sagen. Und eigentlich, ihr müsst das jetzt doch kapieren, dass es eigentlich nur einen Weg gibt.
Er ist nicht unparteiisch. Nicht? Er ist nicht so, ja, ihr könnt euch aussuchen, was ihr wollt, und dann wartet er. Mhm. Nicht so auf diese Art. Nicht? Macht er nicht. Er sagt, das sind die zwei Wege. Und er sagt aber, Das sind
34 Kapitel, die wir hier in diesem Buch haben. Wenn wir alles rausstreichen würden, das mit dieser Wahl zwischen Leben und Tod zu tun hat und mit diesem Aufruf, bitte, bitte, folgt doch dem Weg zum Leben, dann blieben von diesen 34 Kapiteln, ich glaube, nicht mal 4 wirklich übrig. Ja. Wir sehen hier einfach in diesen
dieser eigentlich kurzen Zeit, in der Mose hier nochmal Revue passieren lässt, was geschehen ist, den gegenwärtigen Stand aufzeigt und die Zukunft aufzeigt. Es geht immer um dieses eine Thema. Bitte, bitte entscheidet euch für das Gute und nicht für das Böse. Und bei den Versen habe ich den Eindruck, ist es nochmal einmal mehr eine Zusammenfassung, ist ja nichts Neues, nochmal mehr eine Zusammenfassung, ein Aufruf. Und dann, wenn ich Vers 19 ansehe, das Höchste, was ein Gott anrufen kann, man neben sich selbst, ist ja dann, den Himmel und die Erde zu Zeugen zu nehmen. Und macht deutlich, ich habe euch alles vorgelegt, Leben und Tod, Segen und Fluch. Erwählt nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. Also die Antwort ist ja schon gegeben, richtig. Es ist nicht unparteiisch, wie Gott hier handelt. Er macht es ganz klar, die größten Zeugen werden aufgerufen. Ich habe euch lange genug geführt. Ihr kennt die Geschichte der Patriarchen, der Urväter, bis hin zurück Adam und Eva. Es gibt doch nur eine vernünftige Entscheidung. Wähle das Leben. Also leichter kann es ihn nicht mehr machen.
Und der Schluss dann eben, damit ich meinen Eid, den ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe, auch wirklich einlösen kann. Denn das möchte ich,
sagt Gott. Er bettelt eigentlich darum, sie endlich segnen zu dürfen. Ja. Er bettelt darum, Segen geben zu können.
Ja. Ja. Mich erinnert dieses Kapitel, also ich finde, dieses Kapitel ist wie so ein Adventistenkapitel. Eigentlich gilt es uns, wenn man das vergleicht mit Laodicea, der Aufruf, da ist ja Gott auch nicht unparteiisch. Er sagt ja auch, ich rate dir, dass du Gold kaufst von mir. Ja. Ich rate es dir. Ja. Er liegt da nicht vor und sagt, entweder kannst du dies machen oder kannst du das machen. Er will, dass Laodicea zu ihm kommt, dass es gerettet wird und sagt, komm zu mir, so wie hier, so wie wir das hier gerade so besprochen haben.
Ja, bitte. Ich unterbreche niemanden. Also wenn du dran bist.
Also was mir jetzt gerade, wie ich das jetzt nochmal durchgelesen habe, in den Kopf gekommen ist, ist so dieses Moment der Verantwortung, in das Gott auch die Menschen auch nimmt. Ja? Er sagt, ihr habt die Verantwortung dafür, selber für euch die Entscheidung getrifft, aber auch für eure kommende Generation. Und ich denke mir, das ist auch etwas, was wir uns auch verinnerlichen müssen. Wir treffen die Entscheidung nicht für uns selber, sondern wir treffen sie für unser Umfeld, wir treffen sie für unsere Kinder. Und das hat nachhaltige Auswirkungen, ob wir uns für das Leben oder für den Tod entscheiden. Das finde ich sehr wichtig, auch diesen Gedanken.
Und das wird ja dann später, wenn das Exil kommt, auch Realität. Es werden Leute weggeführt, die nichts dafür konnten. Oder die zumindest nicht diese Jahrhunderte des Götzendienstes in Israel eingeführt hatten. Während die da ursprünglich verantwortlich für waren, ich denke jetzt an einen Ahab und eine Isabel zum Beispiel, neben anderen, die hat es nicht mehr erwischt. Die sind dann mehr oder weniger eines ruhigen Todes gestorben. Also da muss man geistlich wirklich sehen, wir tragen Verantwortung weit über unser eigenes Leben hinaus. Für unsere Mitmenschen und für unsere Nachkommen. An der Stelle frage ich mich, ich weiß nicht, ob man darauf eine Antwort geben kann, wie muss es einem allmächtigen Gott gehen, der so verzweifelt um etwas bittet, es aber selbst nicht erfüllen kann? Er hätte ja alle Macht, das Volk zu zwingen. Er hätte alle Macht, jeden anderen Weg irgendwie zu verstellen, zu verhindern. Okay, ja. Aber er kann nicht mehr tun als aufrufen, weil er sich selbst eine Grenze gesetzt hat, die er offenbar eisern beachtet, immer respektiert, nämlich, ich werde dich nicht zwingen, du kannst selbst entscheiden. Aber hier merken wir, so ist mein Eindruck, wie schwer es ihm fällt, nicht den letzten Schubs noch zu geben in die richtige Richtung, weil es ihm so wichtig ist, dass es Israel und auch allen kommenden Generationen gut geht. Es ist bestimmt nicht leicht, sich hier so dann zurückzunehmen.
Also wenn du jetzt so redest, da fällt mir dann ein, dass uns Menschen es ja ähnlich geht, nicht? Wenn wir Kinder haben, wir wünschen uns, dass sie die Wege Gottes gehen, aber an irgendeiner Stelle werden wir machtlos. Ja. An irgendeiner Stelle wissen wir, es muss aus ihrem eigenen Herzen kommen. Es muss aus ihrer eigenen freien Entscheidung kommen. Da kannst du nicht mehr sagen, das ist der Weg, wähle ihn und eigentlich weißt du nicht, was du beten und bitten sollst, damit es geschieht. Aber du weißt, es muss von innen selbst. Und ich glaube, so ähnlich fühlt Gott an dieser Stelle.
Ihr seid jetzt 40 Jahre Wüstenwanderung zurückliegend. Ich habe den Eindruck, das ist gewissermaßen die Entlassung in das Erwachsensein. 40 Jahre von Gott geführt, immer aufgebrochen, wenn die Wolkensäule aufgebrochen ist, niedergelassen, wenn sie sich wieder niedergelassen hat, jeden Tag gespeist durch das Manna des himmlischen Vaters. Er hat sich rundum um sie gekümmert, wie ein Vater um seinen Sohn. Das Bild haben wir auch in dem Buch gerade so häufig. Und nach 40 Jahren scheint es so zu sein, dass Gott sagt, jetzt ist die Erziehung so weit, dass ich euch mehr Freiheiten zugestehen kann. Geht mal in dieses neue Land und bitte, bitte handelt nach dem, was ich euch in den 40 Jahren vorher beigebracht habe.
Und gleichzeitig dieses Himmel und Erde zu Zeugen aufrufen, ist auf der einen Seite ist es eine Entscheidungssituation, aber das Himmel und Erde zu Zeugen aufrufen ist auch eine Art Gerichtssituation. Nicht? Gott, der kommt und sagt, ich lege euch diese Entscheidung vor, möchte aber auch gleichzeitig klar gemacht haben, dass er indem er diese Entscheidung vorlegt und es schon vorher gesagt hat, bevor vielleicht sich die schlimmsten Folgen einstellen, über die man jetzt nur so redet, dass er nicht schuld dran ist. Also dieses Prinzip, dass Gott sich gerechtfertigt sehen will, und da ruft er Himmel und Erde zu Zeugen an.
Ja.
Und gleichzeitig ist das sozusagen ein Vorausblick auf eine Gerichtssituation. Ich werde meine Zeugen haben, die an dem Tag, wenn es dann darum geht, mich freisprechen werden. Mhm. Und ihr könntet auch zu dieser Gruppe gehören, die freigesprochen wird am Tag des Gerichts, wenn ihr durch meine Wege ginget. Das wäre so die Überlegung. Damit komme ich zur nächsten Überlegung, und da wird noch einmal das Buch Offenbarung eingebunden. Ich gehe ins 14. Kapitel, wir haben dort diese Botschaft der drei Engel in den Versen 6 bis 12. Wie können wir das, was dort kommt an Text, mit dem in Verbindung bringen, was wir jetzt gerade diskutiert haben? Das ist jetzt die Schlussaufgabe für uns heute. Wie können wir das zusammenbringen? Worum geht es da genau und wieso widerspiegelt das diese Bundessituation, diese Segen- und Fluchsituation?
Es hat auch wieder mit einer Wahl zu tun. Wenn der dritte Engel ruft, wenn jemand das Tier annimmt und anbetet, also es muss die Wahl geben zwischen, ich nehme das Tier und das Mahlzeichen an und ich nehme es nicht an. Und er zeigt auch gleich schon auf, welche Folgen es haben wird. Also in dieser Hinsicht ist das eine Ähnlichkeit.
Ja, du hast wieder so dieses Entweder-Oder, ganz eindeutig, nicht? Wen betest du an? Nicht? Auf der einen Seite wird gesagt, in der ersten Engelsbotschaft, nicht betet den an, der Himmel und Erde gemacht hat, nicht? Und das Meer. Wiederum dieses Schöpfungszusammenhang, der gleichzeitig das Gerichtssetting vorbereitet, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Das hast du dort auch, nicht? Und da gleichzeitig die Anbetung dann des Tiers und des Mahlzeichens und so weiter, des Bildes des Tiers, was das Gegensätzliche dazu ist. Ja?
Genau, da haben wir in der ersten Engelsbotschaft so einen Aufruf, wie wir ihn eben ständig im 5. Buch Mose haben. Ja. Gott doch bitte die Ehre zu geben, ihm nachzufolgen, sich auf das Gericht, das ja durchaus auch schon im Pentateuch vorhanden erkennbar ist, vorzubereiten, indem man treu ist. Und, wie Samuel richtig sagt, in der dritten Engelsbotschaft die Konsequenz, wenn man das ablehnt. Das ist genau die gleiche Wahl zwischen Leben und Tod.
Und der Tod wird hier deutlich beschrieben, nicht? Wenn es heißt, der Rauch ihrer Qual und so weiter. Also das sind schon Dinge, die sind ziemlich endgültig und ziemlich, wie soll ich sagen, wenn ich sage brutal, ist das nicht gerade ein Wort, das man in einem solchen Bibelgespräch verwendet, aber es ist eigentlich brutal. Was dann am Ende kommt, da wird kein Zweifel gelassen. Also wir sind entweder in der Gruppe, die Gott anbetet, oder wir sind in der Gruppe, die die Gegner Gottes anbetet. Und das ist ein Problem. Ja.
Was wir auch haben, Vers 12 ist dann die Erwähnung der Gebote. Auch typisch, 5. Buch Mose, auf die Gebote zu achten, die Heiligen, die zu Gott gehören. Hier in Vers 12, das sind diejenigen, die Gebote Gottes haben und den Glauben Jesu bewahren. Klingt auch ganz ähnlich.
Klingt ganz ähnlich. Und selbst die Erwähnung Babylons ist interessant im Zusammenhang mit dem Bundesgeschehen aus Deuteronomium, denn hier wird ja quasi insinuiert, angedeutet, dass die babylonische Gefangenschaft die Erfüllung des Fluches sein wird, nach langen Jahrhunderten des Ringens. Und hier wird wiederum gesagt, nicht, Babylon sei gefallen. Das heißt also, dieses gottesfeindliche Konzept, nicht, wird am Ende nicht siegen. Das heißt also einmal mehr, wenn ihr babylonisch unterwegs seid, dann ist es nicht gut für euch. Ist nicht gut für euch. Ja. Also ein wichtiger Appell, dass man eben hier umkehren soll. Im Grunde genommen ist die Botschaft der drei Engel und Offenbarung ja nichts anderes als ein letzt formulierter Aufruf zur Bekehrung, ehe es zu spät ist. Was anderes ist das ja nicht.
Ja, die Botschaft ist klar und die Wahl ist klar. Und jetzt ist es vielleicht auch gut, wenn wir gerade diesen Vergleich haben zwischen 5. Mose und Offenbarung 14, dass wir eben auch diese Haltung von 5. Mose 30 mit reinnehmen in die dreifache Engelsbotschaft. Dieses Werbende,
diese ganze Initiative, die Gott hier ergreift, sein ganzes Herzblut, was er da reinsetzt. Der Engel spricht in Offenbarung 14 von einem Evangelium, von einem ewigen Evangelium sogar, eine frohe Botschaft, dass wir das Frohe an dieser Botschaft rausarbeiten, dass wir die Chance rausarbeiten, die Menschen haben, wenn sie das Angebot Gottes annehmen. Das ist auch ein Aufruf an uns, das Gott so nachzumachen, so wie er sich in 5. Mose 30 engagiert.
Noch. Also sogar in dem Sinn, dass wir uns engagieren, um die Menschen zu gewinnen, die vor einer Entscheidung stehen und vielleicht nicht genau spüren, in welche Richtung das für sie gehen soll. Ja, dass wir uns da voll einbringen.
Noch eines sehe ich da, was man durchaus als Parallele, denke ich, auch werten kann. Wir haben hier einen Aufruf an eine Generation, die man als unbekehrt betrachten kann. Das ist ja auch die Zeit der Gemeinde Laodicea. Da gibt es viele, die den Namen tragen, zu Gott zu gehören, aber in ihrem Herzen sich nicht wirklich für ihn entschieden haben. Nicht von ganzem Herzen, nicht vollständig. Und im 5. Mose, in der Zeit von 5. Mose, sei es Kapitel 30 oder auch die anderen Kapitel, sehen wir, wir haben es mit genau so einem Volk auch zu tun. Sie nennen sich das Volk Gottes, sie sind aber nicht wirklich von Herzen bekehrt. Das ist das, was Gott in Aussicht stellt, wenn das Exil mal kommt, dass sie dann am Herzen beschnitten werden. Aber wenn ich mir das nächste Kapitel, 5. Mose 31, anschaue, wird Mose vorhergesagt, dieses Volk wird in das Land kommen, sie werden den fremden Göttern nachhuren und ich werde sie in die Gefangenschaft führen. Das steht schon fest. Und da habe ich den Eindruck, ja, es ist doch ein ähnliches Setting irgendwie. Wir haben es mit Völkern Gottes zu tun, jeweils in der Zeit, die sich sehr schwer tun, wirklich von Herzen nachzufolgen.
Ja.
Deshalb brauchen sie wohl auch diese ernsten Aufrufe, die wir hier haben.
Schlussrunde. Sagt uns doch, nachdem wir über eine halbe Stunde so geredet haben, was macht das mit euch persönlich? Was empfindet ihr persönlich an der Stelle?
Also bei mir geht da die Parallele zu der Nachfolge zu Christus auf, wo dann Jesus an dem einen Punkt schreibt oder sagt, wo die Nachfolge mit dem Turmbau vergleicht. Also niemand geht hin und baut einfach so einen Turm, ohne vorher die Kosten zu berechnen. Das ist für mich so ein Aufruf. Jesus meint, geh mit ganzer Seele oder geh gar nicht. Also entweder setz alles ein oder mach's nicht. So wie hier im 5. Buch Mose das beschreibt. Mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, geh für mich und entscheide dich für mich. Und das trifft mich immer wieder selber, weil ich manchmal merke, boah, ich habe noch so viel zu lernen in diesem Sehen. Eigentlich ist es einfach. Ich meine, wir lesen das hier im 5. Buch Mose, Kapitel 30, ständig. Aber es ist einfach, aber trotzdem immer wieder hapert es in der Praxis, in der Umsetzung, weil ich merke, oh, da docke ich noch an. Und hier, da passt es auch noch nicht so. Und das ist für mich das, was ich glaube, heute mitnehme.
Okay.
Ja, ich muss an Micha 7, die letzten Verse denken. Wer ist ein Gott wie du? Das wird hier in 5. Mose 30 so deutlich für mich, wie weit Gott sich aus dem Fenster lehnt, um den Menschen zu erreichen. Wie weit er geht, um Sünder zurückzurufen und sie zur Bekehrung zu animieren. Und ich finde, das ist eben das, was wir auch wirklich heute brauchen, dass wir bereit sind, alles zu tun, dass Menschen sich bekehren, dass wir den Jugendlichen in unserer Gemeinde so weit entgegenkommen, wie es eben geht, um sie zu erreichen. Auch den Älteren, dem Mittelalter, den Ehepaaren mit Kindern, unseren Freunden und Bekanntenkreis, dass wir hier etwas von dem Wesen Gottes aus diesem Kapitel widerspiegeln.
Also, okay. Was mich da stark bewegt bei den Versen, die wir uns angesehen haben, ist einfach Mitleid. Mit Gott, muss ich ehrlich sagen, der sich so viel Mühe gibt, der schon genau weiß, dass es fehlschlagen wird und der es trotzdem macht. Ich zitiere jetzt einfach noch das, was ich vorhin angesprochen hatte. 5. Mose 31 höre ich hier. Das sind die Abschiedsworte Gottes an Mose. Er hat ihm jetzt gerade mitgeteilt, dass er sterben wird und sagt dann zu ihm, hier in 5. Mose 31, Vers 16, der Herr sprach zu Mose, siehe, du wirst dich zu deinen Vätern legen, also sterben, und dieses Volk wird aufstehen und den fremden Göttern des Landes nachhuren, in dessen Mitte es hineinkommt. Und es wird mich verlassen und meinen Bund brechen, den ich mit ihm gemacht habe. Gott weiß das schon so genau. Er weiß, dass diese Gedanken bei ihnen schon keimen, dass die Herzen nicht am rechten Fleck sind bei ihnen. Und er macht es trotzdem. Und dann währt das Ganze auch noch etwa 800 Jahre, bis er sie in Gefangenschaft führt. Und dann bringt er sie wieder zurück. Obwohl er weiß, die Generation, die zurückkommt, wird seinen Sohn kreuzigen. Und macht das Ganze. Und nachdem Jesus gestorben ist für das Volk, ist es jetzt auch nicht so, dass alles eitel Sonnenschein wäre. Dann schauen wir uns die Kirchengeschichte an und müssen uns sagen, es kann doch nicht sein, dass sich dieser Abfall immer wieder wiederholt. Und dann schauen wir uns die heutige Generation an und nennen sie Laodicea und müssen uns sagen, wie kann es sein, dass wir unsere Lektion immer noch nicht gelernt haben? Wie muss es Gott da gehen? Also da empfinde ich einfach Mitleid, auch sehr, sehr große Hochachtung, Respekt und Dankbarkeit gegenüber seiner Geduld und seiner Liebe, aber auch Frust über das, was ich in dem Volk Gottes hier und da sehe. Gott hat zu viel eingesetzt für einen doch häufig zu lauen Zustand, den wir zulassen bei uns.
Ich glaube, für mich ist so der zentrale Aspekt, wo wir jetzt eben 5. Mose 30 gelesen haben, so dieser zentrale Aspekt, der mich jetzt wieder angesprochen hat, eben Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Und ich merke, das ist so für mich die Herausforderung, die ich eigentlich jeden Tag erlebe, so liebst du mich von ganzem Herzen und wirklich so Gott die erste Priorität zu geben und auch eben dieses Moment der Verantwortung, dass er so viel Verantwortung in sich auch trägt, diese Liebe zu Jesus und wie sich das dann auswirkt auf die anderen. Und das ist jetzt irgendwie so das, was ich mir mitnehmen möchte. Was halt so für mich einfach so ein Hauptthema ist, auch irgendwie in meinem geistlichen Leben, wirklich diese Liebe zu Gott, dass die sich immer mehr festigt und dass das dann auch Auswirkungen auch hat in dem Umgang mit den Leuten, in denen ich stehe.
Also das Schema Israel zu leben.
Genau.
Nicht aus dem 6. Kapitel. Ich mache jetzt den Schluss und sage, ich bin immer wieder erinnert, gerade durch dieses Kapitel wiederum, an diese Formulierung, die ich beim Apostel Paulus im Luthertext, muss ich natürlich sagen, so schön formuliert finde, über die Freundlichkeit und Leutseligkeit unseres Gottes. Dieser Gott, der sich so um uns bemüht und dessen Werk es ist, uns so darzustellen, dass wir keinen Flecken oder Runzel oder das etwas haben. Das ist paulinisch ausgedrückt, aber ich bin Gott einfach dankbar dafür, dass ich das wissen darf. Und wir müssen ihn einfach um Vergebung bitten für alles Zögern, das in unserem Leben sich breit macht. Für alles Halbherzige, das in unserem Leben sich breit macht. Und da sind wir wirklich allein die Schuldigen. Es liegt nie an ihm, es liegt immer nur an uns. Er ist freundlich und leutselig und ich wünsche mir diese Eigenschaften auch, ähnlich wie du es formuliert hast, Christian, im Sinne dessen, dass durch unser Zeugnis Menschen für ihn gewonnen werden. Denn das ist der einzig richtige Weg und das ist der Weg des Lebens. Wollen wir dankbar sein und lieber Christian, betest du mit uns zum Abschluss?
Ja, Vater im Himmel, es hat gut getan, dieses Kapitel zu lesen, diesen 5. Mose 30, wo du uns vor die Wahl stellst, aber mit ganzer Hingabe, mit ganzem Engagement und du wirbst und willst uns als Menschen nahebringen, dass es gut und richtig ist, dir zu folgen und die Entscheidung für dich zu wählen, dir treu zu sein, deinen Geboten zu gehorchen. Ja, Herr, gib, dass wir Menschen sind, die das wirklich von ganzem Herzen, von ganzer Seele mit allen Kräften beherzigen, die das tun und die darin auch Vorbild für andere sind. Und lass uns auch etwas von dieser Haltung, die du den Menschen gegenüberbringst, auch den Menschen gegenüberbringen, mit denen wir zu tun haben. Sei es in unseren Familien, sei es in der Gemeinde, sei es im Bekanntenkreis, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Die Zeit geht zu Ende, Herr. Die Zeit drängt. Und du willst uns benutzen, um Menschen zu dir zu rufen. Wir danken dir und wir danken dir für deine Weisheit und für dein Wesen, für das Wesen, so wie du dich offenbart hast. Amen.
Amen. Amen.